Tech Talks at TechEdSpray, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung.
Ja, hallo. Heute geht es um das Thema Medizinprodukte bzw. die Entwicklung von Software, die als Medizinprodukte genutzt wird. Das ist ein bisschen anders als so andere Software, die man so baut, wenn man irgendwie bei Immobilien Scout so eine schöne, nette Web-Oberfläche auf dem Datenbankmodell baut. Dann ist es auch wichtig, dass die Daten im Großen und Ganzen korrekt sind, aber wenn die nicht korrekt sind, dann passieren meistens nicht ganz so schlimme Dinge. Also man schaut sich eine Wohnung schon nochmal an, bevor man sie kauft, und macht das nicht direkt über Immobilien Scout. Bei Medizinprodukten ist es anders. Wenn die Dinge gebaut sind und im Feld aktiv sind, benutzt werden, dann müssen sie auch bitte funktionieren. Und wenn sie nicht funktionieren, muss man schnell rausbekommen, wo das Problem war, um das zu korrigieren. Also man hat einen hohen Anspruch an Korrektheit und Nachvollziehbarkeit. Und dadurch ergibt sich so ein regulativer Rahmen, der das dann halt gewährleisten soll, dass die Dinge halt korrekt und nachvollziehbar sind. Es gibt zwei Normen, über die wir heute so ein bisschen sprechen wollen. Das eine ist die IEC 62366. Dort werden Anforderungen ermittelt, letztendlich basierend auf so einer Usability-Akte. Und die 62304, da geht es allgemein um Methoden für die Softwareentwicklung. So, und das ist jetzt reguliert, da gibt es feste Dokumente und da gibt es Abhängigkeiten. Und eigentlich hat man ja gelernt in der Informatik so dieses Big Design Upfront oder auch was man als Wasserfallmodell, also erst viele Wochen, Monate lang überlegen, was man tun soll. Und mit diesem Masterplan macht man die Architektur, und wenn man die Architektur gemalt hat, dann malt man irgendwie oder dann macht man ganz viele User Stories, und wenn die alle fertig sind, dann entwickelt man sich schnell runter und ist fertig. Dass das nicht klappt, ist allgemein bekannt. Also hat man iterative kleine Verfahren, agile Verfahren. Scrum ist das, was heutzutage en vogue ist und allgemein benutzt wird. Und das ist halt eine andere Community. Da denkt man ja, wir sind agil, wir sind flexibel, wir machen nicht sowas Kompliziertes, Regulatives. Aber man braucht es ja. Man möchte ja, dass so ein Medizinprodukt zuverlässig ist. Und heutzutage muss man das sogar nachweisen, damit man es auch verkaufen kann und im Markt auch wirklich einsetzen kann. Und die interessante Frage ist ja, wie bekommt man beides gut zusammen? Und unsere Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, wollen wir vorstellen. Wir, das sind zum einen ich, Thorsten Fink, Geschäftsführer der Aquinet TechEdSpray, und bei mir ist meine Kollegin Diana.
Diana Metz, hi. Ich bin seit ein paar Jahren bei der Aquinet und inzwischen Qualitätsmanagementbeauftragte und unterstütze aber auch gelegentlich in den Entwicklungsprojekten, wenn es Product Owner oder an Projektleitung fehlt.
Ja, wir können ja mal einfach mal mit Softwareentwicklung anfangen. Das ist dann die IEC 62304. Kannst du ja mal, mach doch mal so eine Einführung. Was ist denn die IEC 62304?
Also vielleicht nochmal zur groben Einordnung oder zur größeren Einordnung. Wenn man im Medizinproduktentwicklungsbereich sich befindet, dann gilt vor allem erstmal nicht unbedingt diese Normen, über die wir sprechen, also nicht verpflichtend, sondern für jeden, egal ob Hardware oder Software, gilt erstmal die MDR, die allgemeine Medical Device Regulation, also zumindest im EU-Raum. Und diese beiden Normen, über die wir heute sprechen, die 62366 und 62304, die wurden entwickelt für Software, also unter anderem vor allem die 62304 für Softwareentwickler, um mit dem Anspruch, dass wenn man sich an diese Norm hält, automatisch im Prinzip die MDR oder die Anforderungen der MDR erfüllt. Das heißt, für alle Softwareentwickler wahnsinnig empfehlenswert, schaut euch diese Normen genauer an, dann seid ihr, was die MDR angeht, auf der sicheren Seite. Und die 62304 ist die Norm für Software für medizinische Geräte und gibt sozusagen Software-Lebenszyklus-Prozesse vor. Und da steht natürlich, also der größte und wichtigste Prozess ist der allgemeine Entwicklungsprozess. Da gehen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen tiefer drauf ein. Also Anforderungsspezifikationen, Projektentwicklungsplanung bis am Ende zur Implementierung und Freigabe. Aber was danach kommt, so eine Software, wenn die entwickelt ist, dann wird sie auch irgendwie betrieben und gewartet. Spielt noch der Wartungsprozess eine Rolle. Der Risikomanagementprozess, der eigentlich in allen Zyklen, in allen Lebensphasen durchgängig eine Rolle spielt. Konfigurationsmanagementprozess und Problemlösungsprozess.
Genau, das klingt jetzt ja alles ganz schrecklich kompliziert. Mhm. Lass mal heute meinen Fokus nur auf Entwicklung machen. Mhm. Und Entwicklung ist doch eigentlich ganz klar. Ich mache mein Backlog-Refinement, dann habe ich meine Stories und dann fokussiere ich mich in einem Sprint und dann setze ich sie um. Das ist ja eigentlich einfach. Und jetzt, was sagt die 62304 dazu?
Zu dem Entwicklungsprozess, zu dem genau. Haupt-, zu dem Kernprozess.
Was für schlimme Dinge muss ich da tun?
Naja, also ich muss mir irgendwie am Anfang erstmal so einen Plan machen, was ich eigentlich bauen will, was ich eigentlich entwickeln will. Da hilft es, Anforderungen zu definieren, die ich an dieses System habe. Natürlich, also für die sich in der Medizinproduktentwicklung auskennen, denen dürfte auch die Zweckbestimmung was sagen. Also ganz zu Beginn, um überhaupt, ja, sozusagen zu bestimmen, zu welchem Zweck ich ein Produkt entwickeln möchte, beschreibt man oder ja, legt also man eine Zweckbestimmung fest.
Genau, was man so im agilen Kontext würde man sagen, das ist die Vision der Software.
Die Vision, oder? Zum Beispiel.
Vielleicht auch manchmal die Mission, Vision ist ja so. Läuft ja ein bisschen durcheinander.
Die sollte sich vielleicht im Laufe der Zeit nicht ganz so doll wieder ändern, aber ja, also in unserem, im Scrum oder im agilen Kontext kann man das durchaus so als Big Picture oder Vision sehen. Mhm. Genau, also vorne eben Anforderungsspezifikation, dass man was hat, wohin man sozusagen entwickeln kann. Dann macht man sich einen Projektentwicklungsplan.
Design. Was ist denn ein Projektentwicklungsplan? Das klingt jetzt ja schrecklich nach Planwirtschaft.
Naja, also du musst natürlich festlegen, wie du vorgehen willst, mit welchen Werkzeugen du vorgehen willst, mit was für Leuten du vorgehen willst, in was für Schritten du vorgehen willst. In so einem Entwicklungsplan definierst du zum Beispiel auch, was du eben für ein Vorgehensmodell nutzt. Also gehst du Richtung Wasserfall, gehst du Richtung V-Modell oder eben agil, was ja unsere präferierte Vorgehensweise ist. Sowas kommt unter anderem mit rein, aber in dem Bereich auch zum Beispiel, was für Normen hier sozusagen auch berücksichtigt werden in dem Projekt. Also zum Beispiel gibt es ja auch noch verschiedene oder spezielle Ausprägungen von Medizinprodukten wie DIGAS. Da geht es dann nicht nur, sich die MDR anzuschauen, sondern auch noch spezielle DIGA-Verordnungen, wo dann nochmal gesonderte oder spezielle Anforderungen definiert sind.
Aber kann ich dann in diesem Softwareentwicklungsplan einfach reinschreiben, ich mache Scrum und bei irgendwelchen Fragen guckt im Scrum-Guide nach oder muss ich da mehr machen?
Naja, du musst schon definieren, ja, Scrum gibt zwar, also es gibt eine allgemeine Empfehlung, wie du Scrum umsetzen kannst, aber du musst das schon an deine Situation, an dein Team anpassen, wie du konkret vorgehst.
Okay. Aber das heißt, das muss ich jetzt einfach nur die Namen der Leute eintragen?
Nein, aber zum Beispiel, was für eine Art Kommunikation stattfindet, in was für einer Frequenz, dass du sprintbasiert vorgehst, dass du eine Definition of Done hast, wie du dein Backlog refinest. Also,
ja, also Definition of Done, Definition of Ready ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil Scrum sagt, man braucht die Dinge halt, aber hier bringt man ja die Besonderheiten des Projektes mit rein und hier kann man ja auch dann gerade so medizinische Besonderheiten noch mal ganz gut mit reinbringen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen nachgefragt, weil die 62304 ist ja ganz schön dokumentenlastig. Und Scrum tut ja so, als wären sie gar nicht so dokumentenlastig, weil man macht ja nur User-Stories und wenn man sich so richtig noch bemüht, auch noch mal Epics und dann war es das schon. Und Medizinprodukte sind ja schon, also da muss ja zum Schluss auch, müssen ja Dokumente auch eingereicht werden, ne? Also man muss ja irgendwie ein Mapping hinbekommen zwischen diesen. Wir können ja mal, was für Dokumente braucht man in der 62304?
Also allein auch das, was ich gerade schon gesagt habe, also aus den Aktivitäten in dem Entwicklungsprozess, nämlich Anforderungsspezifikation, Projektentwicklungsplanung und ich war auch noch nicht fertig. Also es geht natürlich weiter in Richtung, dass ich noch eine Softwarearchitektur designe, Oberflächendesign, Usability Engineering Prozess mit aufsetze und das ganze Ding am Ende irgendwie auch implementiere und prüfe, teste und freigebe. Und in all diesen Aktivitäten purzeln oder aus all diesen Aktivitäten purzeln auch verschiedene Dokumente raus. Und die MDR gibt da auch schon wieder die Anforderung, was du am Ende in so einer Produktentwicklungsakte haben sollst oder vorweisen musst, wenn die Zulassungsbehörde sozusagen dein Produkt zulässt und mal sehen will und nachfragt, wo ist denn die Architektur, wie habt ihr denn die Architektur entworfen oder wo sind denn Testdokumentationen zum Beispiel, zeigt mir doch mal, beweist mir doch mal, dass die Tests durchlaufen. Genau, also wenn wir jetzt jedes einzelne Dokument einmal aufzählen, könnte das eine lange Podcast-Folge werden, aber ich glaube, so viel reicht vielleicht erstmal.
Aber ich glaube, die interessante Frage, oder nicht die, vielleicht so eine ist ja, dieses Scrum ist ja so das Iterative, man hat gar nicht so viel Dokumentation, aber jetzt kommst du mit, ich muss erstmal die Requirements aufnehmen, dann muss ich eine Architektur machen, dann muss ich, habe ich vielleicht noch so einen Entwurf, ich setze es um, dann teste ich das, vielleicht auf verschiedenen Phasen und dann mache ich noch eine Freigabe, das riecht jetzt ja so nach diesem klassischen Wasserfall, man muss jede Phase einmal durchgehen und ganz viel sich einschließen und Texte machen. Wie kriegt man das mit Scrum zusammen?
Naja, im ersten Moment hilft es natürlich immens, oder ich würde es jedem empfehlen, mit der Dokumentation nicht erst zu beginnen, wenn man kurz vor der Zulassung steht und dann merkt, ach so, huch, jetzt müssen wir ja im schlimmsten Fall noch ganz viele Dokumente und Akten rauszücken. Wir müssen jetzt mal im Nachhinein alles dokumentieren, was wir eigentlich gemacht haben in den letzten anderthalb Jahren. Das lässt sich dann vielleicht, ja.
Also ich vielleicht kann man ja schon sagen, ich habe schon Gerüchte gehört, dass sowas passiert sein soll. Also gerade so digitale Gesundheitsanwendung ist ja eigentlich so klassische Startup-Markt, mobile Anwendungen, die coole Ideen haben und die es erstmal machen und dann zum Schluss muss es noch ein Medizinprodukt sein und dann wird zum Schluss alles nochmal schnell zusammengeschrieben. Das soll keinen Spaß gemacht haben.
Na und ein Use Case ist ja auch Hersteller, die schon kein Medizinprodukt entwickelt haben, sondern erstmal nur eine Medizin-App meinetwegen oder eine Gesundheits-App. Oder vielleicht auch nur eine Lifestyle-App, die erstmal gar keine medizinische Zweckbestimmung hat und die dann aber irgendwann merken, dass es sinnvoll ist oder dass sie ihr Produkt in Richtung Medizinprodukt weiterentwickeln wollen und dann eben in die Bedulie geraten, weil sie vielleicht in den Jahren davor ja, so nach bestem Wissen und Gewissen hier und da mal was dokumentiert haben und jetzt plötzlich doch konfrontiert werden mit ziemlich scharfen, strengen Anforderungen, was die Dokumentation und Nachweisbarkeit angeht.
Ja. Wir haben ja selber bei uns schon in der Firma jetzt seit ein paar Jahren die Erfahrung gesammelt. Es ist sehr hilfreich, wenn man so eine einheitliche Rahmenstruktur für die Dokumentation hat. Weil da muss man sich nicht immer wieder darüber Gedanken machen, was eine gute Struktur sein könnte. Und man kann auch deutlich schneller von einem Projekt ins andere springen. Und wahrscheinlich macht es auch Sinn, bei der 62304 sich so einen Rahmen einmal für seine Firma zu überlegen, die dann gut in die Prozesse passt, oder?
Wir haben das ja, vielleicht um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir machen das ja unter anderem mit unserer Projekthandbuchvorlage, die doch relativ viel bereithält und um ein Projekt gut umzusetzen, gut zu lenken, gut zu und dann eben auch gut dokumentieren zu können. Und haben gemerkt, dass wir sind ja nicht von Grund auf Medizinproduktentwickler, aber haben gemerkt in den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben in Richtung Medizinproduktentwicklung, dass sich auch dieses Handbuch eigentlich ganz gut dafür einsetzen lässt. Das mit ein paar kleinen Erweiterungen, die sind schon notwendig, gerade wenn es um sowas geht wie Monitoring von dritter Software, die man einsetzt und Co. Aber ja, also da haben wir gemerkt, ich glaube, da waren wir schon im Vorfeld ganz gut aufgestellt und ja.
Aber wenn man jetzt so diese ganze Dokumentenstruktur hat und es alles so ein bisschen in die Richtung sich nach Wasserfall anfühlt, wie schafft man es denn jetzt doch in agilen Iterationen schrittweise immer mehr zu lernen und sich so vorsichtig an den Gegenstand dann ranzutasten und immer mal wieder auch aus dieser Lernphase sich dann anzupassen in der Entwicklung. Also dieses klassische, ich lerne in kleinen Schritten. Wie schaffe ich es, dass ich dann trotzdem so Dokumente wie die Softwarearchitektur und die Require, also ein Lasten- und ein Pflichtenheft, das sind ja die klassischen Namen dafür, die, glaube ich, im Scrum-Modell, in der Scrum-Umgebung sehr verpönt sind. Wie schaffe ich es, sowas zu pflegen?
Genau, also solche Hefte, die werden jetzt in so einem klassischen V-Modell wahrscheinlich schon ziemlich festgelegt und werden aber in einem agilen Kontext dynamisch. Eins will ich mal noch grundsätzlich sagen zu der 62.04, die fordert kein explizites Vorgehensmodell. Also die Hersteller, denen steht es frei, ob sie sich für ein V-Modell, Wasserfallmodell oder eben wie wir agile Entwicklung entscheiden. Und häufig wird die Norm aber trotzdem anhand des V-Modells irgendwie erklärt und auch visualisiert, um es leichter zu verstehen. Und in so einem Modell verteilen sich ja dann alle Aktivitäten, die 62.04 vorgibt und die wir auch schon so im Schnelldurchlaufen vorhin mal vorgestellt haben, im Entwicklungsprozess über den gesamten Entwicklungszeitraum. Und nach unserem Ansatz, also nach unserem agilen Sprintweisen-Vorgehen, ist im Prinzip jeder Sprint ein eigenes kleines V und beinhaltet dann all die Aktivitäten oder zumindest einen großen Teil der Aktivitäten, die eben im Entwicklungsprozess gebraucht werden. Und da ist eine Dokumentation auch mit enthalten, genauso wie natürlich die Implementierung. Also jeden Sprint wird irgendwie immer weiter etwas entwickelt. Qualitätssicherungsmaßnahmen, Konsistenzprüfungen, also auch im Sinne von, ist meine Architektur noch, also entwickle ich nach der Architektur, die ich so dokumentiert habe, oder habe ich irgendwas im Rahmen des letzten Sprints geändert oder nach dem letzten Sprint geändert? Muss ich da was anpassen? Bin ich hier noch konsistent in allem, was ich tue und dokumentiere?
Genau, und dann die Definition of Done und Definition of Ready ist ja ganz gut, also sind ja ganz gute Orte, um dafür zu sorgen, dass diese gesamte Dokumentation vollständig gepflegt ist. Also man macht nur Dinge, wenn die vorher schon vorbereitet sind, und man ist erst dann fertig, wenn die Dokumentation auch nachgepflegt ist. Das klingt ja gut. Ja, okay, damit kann man sich so ungefähr vorstellen, finde ich, wie man so alles zusammenbekommen kann. Wir hatten ja gesagt, Korrektheit ist wichtig und Nachvollziehbarkeit ist wichtig. Korrektheit kann man jetzt schon merken, also man muss ganz gut nachdenken darüber, bevor man etwas macht. Hast du ein bisschen V-Modell gesagt, das heißt, man macht sich schon Gedanken bei der Spezifikation, wie ich das abnehmen kann mit den Tests, und man hat wahrscheinlich dann, oder man hat dann Unit-Tests, dann hat man Integrationstests, Komponententests und dann die Systemabnahmetests. Okay, damit kriegen wir Korrektheit gut hin. Der zweite Punkt war ja dann auch Nachvollziehbarkeit. Ne? Mhm. Hast du ein paar Tipps für Nachvollziehbarkeit?
Naja, also abhängig davon, mit was für Tools und auch Dokumentationstools man arbeitet. Also bei uns sind es jetzt, und ich glaube, vielen anderen geht es auch so, Confluence und Jira, macht es Sinn, schon am Anfang sich eine gute Struktur und ein gutes Konzept für eine Dokumentationsstruktur zu überlegen und zu überlegen, wie man Anforderungen an Umsetzung, an Testung verknüpft. Das heißt, also was du am Ende des Tages im Zweifel nachweisen musst, ist, wie komme ich denn von dem Test, von dieser Funktion in dem Produkt, zeig mir doch mal die ganze Kette bis hin zur initialen Anforderungsspezifikation. Also dann musst du im Zweifel, was weiß ich, die eine Funktion, dass du etwas hochladen kannst oder so, jetzt mal ganz simpel gesprochen, musst du irgendwie die Kette zurückführen können oder zurücklaufen können von, ich habe irgendwann mal die Anforderungen ganz am Anfang formuliert und spezifiziert, das ist irgendwie bei uns jetzt in Backlog gelandet, das wurde refined, wurde spezifiziert, wurde umgesetzt, wurde danach getestet, hier ist der Nachweis, dass es funktioniert, und freigegeben wurde. Und da macht es Sinn, mit viel Verknüpfung zu arbeiten. Das kann am Ende für einen Außenstehenden, der da nicht von Anfang an mit drin ist, wahrscheinlich wie ein sehr, sehr, sehr komplexes Konstrukt erscheinen. Aber ich glaube, wenn man mit den Tools sowieso schon arbeitet, dran gewöhnt ist und alle im Team, das ist, also finde ich vor allem auch wichtig, alle im Team von Anfang an mitzunehmen, worauf zu achten ist und Genau, wie halt die Struktur, die Dokumentationsstruktur.
Also eigentlich ist es ja
aufgesetzt ist.
Also gute Buchhaltung, ne? Mhm. Alles kriegt eine Nummer. Vielleicht dann irgendwie noch so ein Kürzel davor. R1 für Requirement 1, Requirement 2. Und dann die Epics kriegen Nummern und eine Rückverfolgung. Zu welchen Requirements gehört das und so weiter und so fort. Eigentlich, wenn man so von Anfang an das ordentlich macht, ist es eigentlich das, was man sowieso tun sollte als Softwareentwickler. Man muss ja immer irgendwie, wenn man im Code unterwegs ist, sollte man eigentlich irgendwie wissen, warum bin ich im Code unterwegs? Ich mache es ja nicht aus Lust und Laune, sondern es gibt irgendwie eine Anforderung. Letztendlich damit auch ein Kunden, der dafür Geld zahlt für diese Anforderung. Oder es gibt irgendeinen Fehler, der aufgefallen ist, den muss ich jetzt beheben. Dann wäre die Anforderung die Behebung des Fehlers. Und ich sollte immer in jede Codeänderung sollte sich eigentlich gut zurückvollziehen lassen zu der Motivation, warum ich überhaupt im Code drin bin. Und wir haben auch andere Projekte, zum Beispiel einen großen Mittelständler, der Maschinen herstellt, wo wir ein Portal gebaut haben. Der ist jetzt kein Medizingeräte, ist auch Medizingerätehersteller, aber das war jetzt keins. Hat trotzdem ein Qualitätsmanagementsystem nach 9001 und darüber auch genau diese Anforderungen. Er möchte wissen, welche Dinge warum in seiner Software passiert sind, um auch bei Problemen danach nachvollziehen zu können, wieso dieser Code so gebaut wurde, wie er gebaut wurde. Also man hat die Probleme nicht nur bei den Medizinprodukten, sondern man hat diese Anforderungen eigentlich immer bei komplexer, sauberer Softwareentwicklung, würde ich sagen.
Ja, was bei Medizinprodukten ja auch noch mit hinzukommt, wo wir heute explizit auch nicht unbedingt den Fokus drauf legen, weil es ansonsten den zeitlichen Rahmen sprengt, aber es ist ja auch sehr, sehr risikozentriert. Also es geht ja auch darum, dass ich mache das alles auch aus dem Grund, weil ich sicherstellen muss, dass ich eine Software entwickle, die am Ende nicht unbedingt dazu führt, dass ein Patient Schaden bekommt und im schlimmsten Fall entweder Verletzungen erleidet oder noch schlimmer. Und allein da, also das hatte ich ja anfangs schon einmal kurz gesagt, dass dieses Risikomanagement sich sowieso über alle Phasen legt in dieser Softwareentwicklung oder in der Produktentwicklung. Und auch hier ist es besonders wichtig, dann in dieser ganzen Verkettung und Nachvollziehbarkeit auch eine Rückführung, also auf die Risiken zurückführen zu können. Also zu sagen, okay, wir haben geschaut, was passiert denn, wenn Systemkomponente XY ausfällt, was kann da im schlimmsten Fall passieren? Man stuft das Risiko ein, man definiert Maßnahmen, setzt die um und testet das ja auch. Also es wird dann im Zweifel auch zu irgendeiner Funktion, zu irgendeinem Spezialisierung in dem Produkt. Und genau, also das spielt diese ganze Risikokomponente, spielt da auf jeden Fall in der ganzen Kette auch nochmal eine große Rolle.
Ich glaube, so dieser Risikoansatz wäre auch nochmal eine Podcast-Folge für sich. Auch.
Ich glaube auch.
Auch weil wir gerade so nebenbei an der 2701 sind und das auch wieder risikobasiert. Die ganze 9001 ist auch schon risikobasiert. Ich glaube, man kann auch allgemein bei Softwareentwicklung viel sich das Leben einfacher machen, wenn man immer mal wieder seine Risiken betrachtet. Wir können ja mal von der 304 auf die 366 springen.
Auch da spielen Risiken eine immense Rolle. Also hättest du jetzt gerade nicht die Überleitung gemacht, dann hätte ich mich wahrscheinlich am Risikomanagement lang gehangelt, um da zur 6236 zu springen. Genau, 6236 ist interessant für alle UXler und UXlerinnen. Hier geht es um die Anwendung der Gebrauchstauglichkeit auf Medizinprodukte. Also gibt ein Usability Engineering Prozess vor, der vor allem komplett risikozentriert wirklich arbeitet oder darauf ausgelegt ist. Der soll eben sicherstellen oder durch diese Norm soll sichergestellt werden, dass man weitestgehend alle Risiken, die irgendwie in der Nutzung mit dem System auftreten können oder durch Nutzungsfehler auftreten können und die damit verbundenen Gefährdungen, dass die weitestgehend minimiert werden, dadurch, dass sich die Usability und auch das UI, die Oberfläche, optimiere.
Genau. Du könntest ja nochmal was über normative und formative Evaluation sagen. Ich finde, die Begriffe fallen dauernd bei der 62366 und ich glaube, sie geben auch einen guten Einblick über so ein bisschen über das Konzept dahinter.
Also genau, am Anfang dieses Prozesses steht ja, dass man hier auch wieder Nutzungsspezifikation definiert, dass man eben schaut, okay, wo können potenziell Nutzungsfehler auftreten, was habe ich da für Risiken, wie muss ich jetzt meine Oberfläche oder die ganze Gebrauchstauglichkeit sozusagen anpassen, dass wir da nicht Gefahr laufen, dass das Risiko wirklich greift. Und um das zu prüfen, also die gute UX und UXlerinnen und UXler, die machen bestimmt erstmal super tolle Konzepte, erste Konzepte und UI-Spezifikationen, aber im Rahmen von formativen Evaluationen sollen die dann auch mal mit echten Anwendern getestet werden und geschaut werden, ob denn auch die, sag ich mal, die Optimierungen oder die Art und Weise, wie die Usability gestaltet wurde, ob das in Ordnung ist oder ob da noch Nutzungsfehler auftreten.
Und das Coole daran ist ja, dass unsere UX-Experten, Expertinnen eigentlich in jedem Projekt immer sagen, wir möchten das mit echten Anwendern testen, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert. Das ist immer total schwierig, ist in den meisten, oder nicht in allen, aber in den meisten Projekten, den Kunden dazu zu bewegen, dafür Geld zur Verfügung zu stellen und dann auch noch Anwender zu finden, mit denen man das tun kann. Und jetzt können wir einfach sagen, die 62366, sie will es, ihr müsst es machen. Wir machen formative Evaluation. Das ist auch so ein Wort, da denkt man gleich, okay, formative Evaluation, wichtig, muss man tun. Zack, kann man die Träume der UX-Berater durch eine Norm untermauern.
Ganz genau. Und was sich zwischen, also was jetzt der Unterschied zwischen formativ und summativ ist, also formativ ist im Prinzip eine iterative Evaluierung und iteratives Testen, User-Testen. Das heißt, ich habe ein erstes Design, teste es, schaue, was ich optimieren muss. Und ich will jetzt ungern eine Empfehlung dafür geben, in was für einer Frequenz und wie oft man das tun soll. Ich glaube, das ist dann je nach Produktentwicklung und auch insgesamt, wie lange die Produktentwicklung läuft und was es für ein Produkt ist, kann sich das sehr unterscheiden. A, mit wie vielen Leuten ich das teste und B, wie oft ich das teste formativ. Und die summative ist im Prinzip dann die abschließende Evaluation. Also da habe ich dann das implementierte User Interface wird dann in Gänze, also hat dann den Stand erreicht im besten Fall, der fast nicht mehr zu optimieren ist und der wird dann summativ nochmal evaluiert. Also ja, abschließender Test.
Und für den genauen Zuhörer, dem wird aufgefallen sein, dass ich mich verplappert habe. Ich habe nämlich von normativ und formativ gesprochen, aber es ist formativ und summativ.
Genau. Ich habe den Fehler nicht rausgehört, okay. Überhört.
Ja, was wir in der Vorbereitung uns auch noch überlegt hatten, was man nochmal erzählen könnte, auf dieser doch recht hohen Flughöhe, in der wir unterwegs sind, ist, wie wir in so einem großen Gesamtprojekt die einzelnen Projektphasen aufsetzen. Du oder ich? Fange ich mal
gerne
an.
Gerne du.
Ja, und dann ergänzen. Mhm. Also, auch wenn man kein Wasserfallmodell hat, ist es schon sinnvoll, bevor man in den Code geht, sich mal Gedanken zu machen, was man wie bauen möchte von den Anforderungen her und auch von den Oberflächen her. Also, dass wir auch in ganz normalen, da waren jetzt Airquotes dabei, also normalen Softwaremodellen, dass die UX-Leute sich erstmal dran setzen und Oberflächenprototypen entwerfen, bevor überhaupt eine Zeile Code gemacht wird. Das ist sinnvoll, hilfreich und spart nachher Arbeit. Und im Prinzip haben wir auch bei Medizinprodukten so eine Vorphase, wo man auf der UX-Seite 62366 halt die gesamten formativen Sachen schon mal durchführt, wo jetzt auch wieder Risiko mit reinkommt, weil man sich natürlich die wichtigsten Anforderungen anschauen muss. Und auf der anderen Seite die eher Techniker, sagen wir erstmal die Projektmanager, das gesamte Projekthandbuch-Gedöns mit Nachvollziehbarkeit und so weiter aufbauen können und auch die Techniker schon mal ganz in Ruhe die Entwicklungsumgebung, die Rahmenumgebung, die Rahmenanwendung aufbauen können. Und dann kommen wir in die Hauptphase und die geht dann iterativ durch mit vielen kleinen Vs, die immer durchgearbeitet werden und währenddessen habe ich mein Backlog-Refinement, bearbeite mein nächstes V durch. Und was man jetzt noch ein bisschen miteinander vertüdeln muss, ist der gesamte Usability-Prozess und der Implementierungsprozess. Und das machen wir dann üblicherweise mit einem vorgelagerten UX-Sprint, wo dann halt die Sachen analysiert werden und die Anforderungen in das Backlog-Refinement reingehen, sodass die Entwickler schon sehr gute Vorgaben, Oberflächenprototypen haben, die sie dann danach umsetzen können. Passt das so? Ich sehe ein Nicken.
Ja, du siehst ein Nicken. Man hört es vielleicht nicht, aber ja, ich nicke auf jeden Fall. Stimme da voll zu. Genau, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, es macht auf jeden Fall Sinn, nicht in getrennten Teams zu arbeiten, also nicht die UXler ein Team und die Entwickler ein Team, sondern im besten Fall ein ganzes großes Team. Und im Gegensatz zu vielleicht anderen Projekten, Softwareentwicklungsprojekten, die jetzt nicht Medizinprodukte, wo nicht Medizinprodukte entwickelt werden, kann es durchaus wirklich Sinn machen, auch ein bisschen abhängig davon, in was für einer Risikoklasse ich mich bewege mit diesem Produkt, kann es wirklich dann sinnvoll sein, ich glaube, du hast vorhin von Buchhalter oder Buchhalterin gesprochen, also na gut, die kannst du vielleicht dann auch Qualitätsmanagerin oder Risikomanagerin nennen. Klingt immer viel besser als Buchhaltung. Also zumindest solange das restliche Team nicht abgeschreckt ist von der Buchhaltung.
Sag mal, es gibt doch im Projektmanagement, gibt es ein Projektmanagement-Office. Gibt es auch ein Qualitätsmanagement-Office? Habe ich noch nie gehört. Ja, quasi QM-Buchhaltung.
Man kann es, klingt aber sinnvoll, ja, QM-Buchhaltung. Warum nicht?
Nehmen wir mit, denken wir mal drüber nach.
Es gab auch mal eine Zeit, da gab es kein Projektmanagement-Office und irgendwann hat es jemand erfunden. Also vielleicht ist das die Geburtsstunde des QMOs. Wer ist denn der QMO?
Ein QMO, genau. Ein QMO. Hätten wir jetzt das dürften wir hier nicht veröffentlichen. Jetzt ist die Idee raus. Naja,
ja,
egal.
Jetzt können wir den Podcast auch nicht rausschießen. Genau. Oh ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Aber nö, im Grunde genommen, also ja, stimme dir voll zu. Im besten Fall als ein großes Team, die sich abstimmen. Und also vorgelagerte Sprints macht auf jeden Fall Sinn. Ansonsten läuft man ein bisschen Gefahr, dass die Entwickler da sitzen, mit den Däumchen drehen und ein bisschen warten müssen, bis die UXler ihnen Futter geben, wenn man so will. Von daher, ja, macht absolut Sinn. Und aber auch wenn... Also vorgelagerte Sprints heißt ja dann auch, dass irgendwann die UXler früher fertig sind insgesamt als die Entwicklung. Dann müssen die aber auch nicht gehen, sondern dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch die Implementierung noch weiter zu verfolgen als UXler und Feedback und zu geben und zu reviewen und zu testen auch. Genau.
Ich glaube, wir machen hier auf dieser Flughöhe einen Cut. Also was auch noch fehlt und alles durchwirkt, ist das ja von dir schon angesprochene Risikomanagement, was gerade bei Medizinprodukten der Treiber ist von allen. Und was in unserer Branche total wichtig ist, ist der Cybersecurity-Prozess, der da auch noch mit reinspielt. Natürlich dem Risikomanagement-Prozess unterworfen. Aber das wären alles eigene Themen. Hast du letzte Worte?
Ich glaube, man kann sagen, an alle anderen, die so entwickeln und die vielleicht bisher noch kein Medizinprodukt entwickelt haben, aber dann doch so langsam einen Fuß da rein bekommen möchten. Man muss keine Angst davor haben. Ja, man sollte sich auf jeden Fall mit den Regularien befassen. Man sollte vielleicht auch extra eine Person dafür mit reinnehmen, die das tut, die sich da auskennt. Aber die 62304 ist auch gerade für Leute, die eben agil, die es gewohnt sind, wie wir agil zu arbeiten, kein Showstopper. Ganz im Gegenteil, sie hilft sehr.
Genau, das sind schöne Worte. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.